mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Da trat zu Jesus die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Linken und den anderen zu deiner Rechten. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus Christus, du sprichst zu uns an diesem Morgen. Macht uns jetzt bitte still. Öffne unsere Herzen, sodass wir dich verstehen. Amen. Haben Sie schon mal eine Initiativbewerbung abgegeben? Wer einen neuen Job sucht, der muss Bewerbungen schreiben. Und in der Regel bewerben wir uns auf ausgeschriebene Stellen, auf Stellenanzeigen. Bei einer Initiativbewerbung, da ist das anders. Da reagiere ich nicht auf eine konkrete Ausschreibung, sondern ergreife von mir aus die Initiative. Schreibe einem Arbeitgeber, einer Firma in der Hoffnung, dass dort eine Stelle frei wird, dass der Arbeitgeber mich brauchen kann. Von so einer Initiativbewerbung erzählt auch unser Predigttext. Da ergreift eine Mutter die Initiative für ihre beiden Söhne. Sie will für die beiden eine gute Position, eine lukrative Stelle mit Zukunftspotenzial. Was halten Sie von dieser Bewerbung? Was lösen diese Worte dieser Mutter bei Ihnen aus? Lass meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Will da nicht jemand hoch hinaus für die eigenen Söhne? Die Plätze zur Rechten und zur Linken, das sind die Ehrenplätze. Rechts und links von einem König damals saßen die entscheidenden Minister. Im Kabinett in Berlin sitzen neben Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner die entscheidenden Personen der anderen Regierungsfraktionen. Wer zur Rechten und zur Linken sitzt, der nimmt eine entscheidende Sonderstellung ein. Der ist nah dran an dem, der das Sagen hat. Der hat Einfluss. Der hat Macht. Was halten Sie von dieser Initiativbewerbung? Die übrigen 10 Jünger, so hören wir, wurden unwillig über die beiden. Aber das ist recht zurückhaltend übersetzt. Klarer steht da, sie wurden zornig über die 2. Umso überraschender ist für mich die Reaktion von Jesus. Jesus kritisiert hier weder die Mutter noch die Brüder. Er weist ihr Anliegen auch nicht einfach zurück. Warum? Diese Frau, sie zeigt einen tiefen Glauben, ein großes Vertrauen auf Jesus. Wer so bittet, der hat verstanden, wer da vor einem steht. Diese Mutter erkennt in Jesus nicht nur einen großen Lehrer oder Wundertäter. Sie sieht tiefer, sie sieht präziser. Sie erkennt in Jesus den von Gott gesandten Retter, der Messias, der die Zukunft bringt, der entscheidet, wer dabei ist in der Ewigkeit Gottes. Sie erkennt in Jesus die Schlüsselperson für ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Söhne. Darum fällt sie vor Jesus nieder, bittet ihn um Plätze, entscheidende Plätze für ihre Söhne in seinem Reich. Hier zeigt sich diese Frau, sie hat eine klare Perspektive, eine klare Zukunftsperspektive, Jesus und sein Reich, darauf kommt es an. In der Ewigkeit bei Gott, da muss ich dabei sein. Was dort aus meinen Söhnen oder aus mir wird, das ist entscheidend. Und die Schlüsselperson dafür, das ist Jesus Christus. Er ist diese Zukunft und er eröffnet diese Zukunft. Stehen wir nicht in der Gefahr, diese Lebensperspektive zu verlieren, sie auszublenden oder zur Seite zu schieben? Der Theologe Paul Zulehner brachte es einmal so auf den Punkt: Früher lebten die Menschen 40 Jahre und eine Ewigkeit. Heute leben wir nur noch 80 Jahre. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zumindest manchmal auch für uns Christen gilt. Wir sprechen Sonntag für Sonntag die Worte des Glaubensbekenntnisses, von dort wird er, Jesus, kommen, und verschieben das doch auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn es um unsere Entscheidungen geht, wir Prioritäten zu setzen haben, dann ist uns das, was wir 10, 30 oder auch 50 Jahre mit Händen greifen können, näher, wichtiger. Diese Mutter, sie blickt über ihre irdische Zeit hinaus. Sie versteht, es kommt auf die Zukunft an, für die Jesus steht. Die ist mehr wert als alles, was diese Welt zu bieten hat. Sie bittet Jesus nicht oder zumindest nicht nur um ein erfülltes Leben. Sie will dabei sein in der Ewigkeit. Nur wer dabei ist, der kann dort auch groß sein. Gottes Reich, das bewegt sie, das beschäftigt ihre Gedanken, die Zukunft mit Gott, die Zukunft bei Gott. Darf ich Sie direkt fragen, haben Sie diesen klaren Fokus, Jesus, und mit ihm verbunden die Zukunft, die ihm gehört und für die er steht? Oder ist Ihr Glaube auf das Hier und Heute fixiert? Glaube an Jesus ist immer Glaube an den, der die Zukunft ist und dem die Zukunft gehört. Paulus drückt das an einer Stelle so aus: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten aller Menschen. Wie reagiert Jesus jetzt aber auf die Bitte dieser Frau? Jesus antwortet mit einer Frage an ihre Söhne: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Den Kelch zu trinken, das ist ein Bild aus dem Alten Testament, das dort immer wieder für das Gericht Gottes oder einen gewaltsamen Tod gebraucht wird. Jesus weist also die beiden darauf hin: Wer mit mir in meinem Reich herrschen will, der muss bereit sein, hier in dieser Welt zu leiden. Und er fragt dann die beiden ganz direkt: Könnt ihr mit mir diesen Weg gehen? Diesen Weg, der ins Leiden führt? Seid ihr dazu bereit? Die beiden Brüder bejahen das ohne Wenn und Aber. Und wieder bin ich an einem Punkt, da frage ich mich, bin ich dazu bereit? Wäre ich dazu bereit, mit Jesus zu leiden, ihm auf diesem Weg zu folgen? Vor einigen Tagen, da berichteten christliche Medien von einem Bischof, der es gerade noch geschafft hat, aus Russland auszureisen. Dieser Bischof, so die Botschaft des Artikels, konnte sich rechtzeitig vor einem möglichen Übergriff der russischen Staatsmacht retten. Beim Lesen, da habe ich mir die Frage gestellt, ist das die Aufgabe eines Pfarrers, sich zu retten? Sollte er nicht eher seiner Gemeinde beistehen, die nicht so einfach ausreisen kann? Jetzt fällt es leicht, diese Frage zu diskutieren und auch zu beantworten, wenn man im sicheren Deutschland lebt. Ich stehe nicht persönlich vor dieser Frage. Doch eines, das wird mir deutlich, wenn ich Jesus hier reden höre. Leiden, das kann eine realistische Option für Christen sein, zumal für Verantwortungsträger. Weltweit leiden viele Christen um ihres Glaubens willen. Jesus kündigt Johannes und Jakobus solches Leiden an und die beiden sind bereit. Für mich zeigt sich hier nochmals, diese Brüder, sie haben eine klare Lebensperspektive. Sollten wir nur 40 Jahre auf dieser Erde leben, so liegt doch eine ganze Ewigkeit vor uns. Wir werden dabei sein im Reich des Königs aller Könige, einem Reich, das nie endet. Und darauf kommt es an. Diese Perspektive, sie gibt dem Hier und Jetzt eine andere, eine neue Wertigkeit. Das macht uns Christen nicht zu Lebensverächtern oder Lebensfeinden. Wir sind dankbar für gute Lebensbedingungen und freuen uns, in Anführungszeichen, über ein ruhiges Leben. Doch Christsein kann auch anders aussehen. Und sollte es anders aussehen, dann ist es entscheidend, dass wir bei Jesus bleiben. Johannes und Jakobus, sie bejahen diese Perspektive und dennoch lehnt Jesus die Bitte ihrer Mutter ab. Alles, was die Ewigkeit betrifft, das kann sich keiner verdienen. Den Eintritt in die Ewigkeit nicht und auch einen möglichen Ehrenplatz nicht. Leistung oder auch Leiden helfen da nicht weiter. Jesus verschenkt diesen Zugang in seiner Gnade. Im Glauben, da gehen wir durch die Tür ein. Die Ehrenplätze, die vergibt sein Vater im Himmel. Ob ein Ehrenplatz für die beiden Brüder vorgesehen ist, das lässt Jesus offen. Und darum ist das auch keine Frage, die uns bewegen sollte. Es geht nicht darum, groß zu sein in der Ewigkeit Gottes, sondern dabei zu sein. Schon das ist Gnade, so wie alles in der Ewigkeit Gnade ist. An dieser Stelle, da nimmt dieses Gespräch jetzt aber eine Wendung. Jesus nützt dieses Gespräch zu einem Hinweis auf das Herrschen und Dienen. Ihr wisst, sagt er, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Jesus hat dabei die Machthaber seiner Zeit vor Augen, die Römer, die die Menschen mit grausamer Gewalt unterdrückten. Wer sich ihnen nicht unterordnete, der wurde versklavt oder getötet. Wir sehen diese Brutalität in diesen Tagen in der Ukraine. Wir bekommen die Auswirkungen mit, was geschieht, wenn ein Diktator nicht nur seine eigenen Völker mit Gewalt niederhält, sondern auch andere. Dabei lehnt Jesus ja staatliche Ordnung und politische Verantwortungsträger nicht ab. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, wird er kurz darauf sagen, und Gott, was Gottes ist. Dem Kaiser zu geben, was sein ist, dazu gehört die Anerkennung seiner Herrschaft. Und auch seines Gewaltmonopols. Es braucht die staatliche Gewalt um der Ordnung willen, wo Menschen zusammenleben. Da muss jemand nach Ordnung schauen. Denn so stellt es Gott am Ende der Schöpfung, der Sintflutgeschichte fest. So stellt es Gott am Ende der Sintflutgeschichte fest. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Doch staatliche Gewalt, sie dient der Ordnung, sie dient den Menschen. Sie ist nicht dazu da, Menschen zu unterjochen. Wenn die Regierenden dieser Welt ihre Gewalt missbrauchen und Völker unterdrücken, dann muss ihnen entgegengetreten werden. Ich habe den Eindruck, dass wir das lange Jahrzehnt in Deutschland vergessen haben und davon geträumt haben, dass das nicht mehr nötig wäre. Viele meinten, Krieg und Gewalt wären in Europa Vergangenheit. Auch viele Christen lebten diesen Traum und wurden von der Realität bitter eingeholt. Die russischen Übergriffe in der Ukraine zeigen auf tragische Weise, wozu Menschen fähig sind und dass dem etwas entgegengesetzt werden muss. Die Schwachen, sie dürfen und müssen geschützt werden. Doch in meiner Gemeinde, sagt Jesus, da soll es anders zugehen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, euer Sklave. Wo liegt der Unterschied zur Welt? Wie soll es in der Gemeinde Jesu zugehen? Jesus lehnt hier nicht einfach den Wunsch ab, groß sein zu wollen oder der Erste. Auch Gemeinde Jesu braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wie jede Gemeinschaft von Menschen kann auch die Kirche nicht ohne Ordnung und Leitung existieren. Jesus empfiehlt auch nicht, sich klein zu machen, statt groß sein zu wollen, so nach dem Motto, wer sich nur klein genug macht und anderen dient, der wird größter und erster bei Gott. Das würde den Dienst zum Mittel zum Zweck machen, die Demut zur Heuchelei degradieren. Jesus sagt auch nicht, reiht euch ganz hinten ein, anstatt Erster sein zu wollen. Nein, Jesus sagt, wer etwas sein will, soll euer Diener und euer Sklave sein. In seiner Gemeinde, da dienen die Gläubigen sich gegenseitig. Auch mit den Aufgaben, die damals Sklavenjobs waren. Da lässt sich einer von dem anderen auch dienen. Jeder und jede gibt und nimmt. So wird niemand ausgebeutet. Zu diesem Dienst kann es auch gehören, Verantwortung zu übernehmen. Das Wort Diener, das Jesus hier gebraucht oder das hier im Matthäusevangelium steht, hat auch die Bedeutung Beauftragter. Gemeinde oder Kirche brauchen Christen, die Verantwortung übernehmen, in Gemeindeleitung, als Pfarrer oder Pastor in Gruppen und Kreisen. Leitungsaufgaben, sie sind heutzutage keine einfachen Aufgaben, auch nicht immer angenehm. Vor kurzem, da erzählte mir jemand aus einer anderen Gemeinde, aus seiner Gemeinde, dass die in der bisherigen Gemeindeleitung kaum einer mehr bereit ist, bei der nächsten Wahl zu kandidieren. Da schrecken Menschen auch immer wieder zurück. Und doch braucht Gemeinde Jesu Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wie sieht jetzt aber der Dienst aus, von dem Jesus spricht? Dienen, das heißt zunächst, das Wort von Jesus weiterzugeben, Jesus zu verkündigen, Menschen zum Glauben einzuladen, im Glauben zu stärken, einander im Vertrauen auf Jesus zu ermutigen, füreinander zu beten, gegenseitig Jesu Vergebung zuzusprechen, Diener zu sein. Das heißt, ganz praktisch zu helfen, so wie es jetzt viele von uns bei der Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine tun. Kranke oder Geburtstagsjubilare zu besuchen. Leitbild dafür ist Jesus selbst. Wir können einander zum Diener werden, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus zeigt uns hier, was dienen heißt. Hingabe in seinem Namen. Er ist das Vorbild. Nur wie schaffen wir das? Geht uns dabei nicht über kurz oder lang die Puste aus? Jesus ist nicht nur das Vorbild, das Leitbild. Er ist auch die Kraftquelle. Durch seinen Tod am Kreuz, da hat er uns erlöst. Und in seinem Kreuz, da liegt die Kraft, so wie wir es vorhin gesungen haben. Durch seinen Kreuzestod gewinnen wir die Freiheit, freie Hände, freie Zeit, sich für ihn und seine Sache einzubringen, für andere da zu sein. Und seit er zum Vater zurückgekehrt ist, da hat er uns seinen Heiligen Geist geschickt, der uns mit Jesu Kraft erfüllt. Diese Woche, da schrieb mir jemand, der sich bei der Betreuung unserer Flüchtlinge einbringt. Ich erlebe diese Kraft vom Herrn Tag für Tag. Jesus gibt die Kraft zum Dienst. Das heißt nicht, dass wir nicht auf unsere Kräfte und Grenzen achten sollten oder uns beim Dienen verschleißen sollten. Und doch weißt dieses Zeugnis auf das Geheimnis des Dienens im Namen Jesu hin. Mit unserer Macht, da ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Er heißt Jesus Christ. Diese Liedstrophe von Martin Luther, sie gilt auch, wenn es um unsere Kraft geht. Dieses Gespräch zwischen Jesus und der Frau des Zebedäus, es fordert uns heraus. Dabei lenkt Jesus unseren Blick über unser irdisches Leben hinaus auf die Ewigkeit, zu der er die Schlüsselperson ist. Bei ihm und durch ihn ist unsere Zukunft gesichert. Jesus richtet dann unseren Blick aber auch auf unser Leben in dieser Welt. Es ist eine Welt, in der sich die Starken und Mächtigen durchsetzen wollen. Darum braucht es eine Ordnung, die ihrem Machtstreben entgegentritt. In seiner Gemeinde aber, da gelten andere Regeln. In ihr herrscht nicht die Macht, nicht die Gewalt, sondern das Wort. Hier dient einer dem anderen in der Kraft und der Liebe Jesu. Auch um diesen Weg ringen wir immer wieder. Solches Dienen, das liegt uns nicht im Blut. Auf diesen Weg müssen wir immer wieder zurückgeführt werden. Jesus weist uns dazu den Weg und er gibt uns die Kraft dazu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.